Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Unser Schwerpunkt, die Klima- und Energiediskussion im Bundeshaus. Das Benzin soll nicht massiv teurer werden, sagt plötzlich auch Mitte links. Die Hürden für Gaskraftwerke sollen gelockert werden, findet der Nationalrat. Um 13 Uhr die Klimadebatte im Kleinen. Zwei Nationalräte der jungen Generation streiten über die Energiezukunft der Schweiz im Tagesgespräch. Dann, wegen der Finanzkrise entlässt Griechenland bis zu 20.000 Angestellte. Und Italien will aus der Schuldenfalle mit Hilfe von China. Rendezvous, am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Ursula Vogler.
Der Nationalrat will keine CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel. Die Linke hat Anträge für die Lenkungsabgabe überraschend zurückgezogen. Sie hofft, dass das CO2-Gesetz ohne die Treibstoffabgabe eher vom Volk angenommen wird, falls das Referendum ergriffen wird. Der Ständerat stimmte allerdings schon zweimal für die Abgabe auf Benzin und Diesel und muss sich nochmals damit befassen. Der Nationalrat will zudem die Regeln für Gaskraftwerke lockern. Solche Werke sollen die Hälfte ihrer CO2-Emissionen im Ausland kompensieren dürfen. Einig sind sich die Räte, dass mehr Geld für energiefreundliche Bauten eingesetzt werden kann, nämlich 300 statt 200 Millionen Franken jährlich. Der Ständerat will, dass alle Kantone bei der Gestaltung der Hochschulpolitik gebührend mitsprechen können. Der Ständerat widersetzt sich damit dem Nationalrat, der zahlreiche Kompetenzen im Hochschulrat konzentrieren will. Dem Hochschulrat gehören aber nicht alle Kantone an. Der Nationalrat hatte zum Beispiel vorgeschlagen, dass die Studiengebühren vom Hochschulrat beschlossen werden, ebenso die Hochschultypen. Der Ständerat will von diesem Kompetenzverlust der Nicht-Hochschulkantone nichts wissen. Zudem entschied der Ständerat, dass weiterhin die Kantone für die Zulassungsbeschränkungen zum Medizinstudium zuständig sind. Der Ständerat lehnte es ab, diese Kompetenz dem Bund zu übertragen. Kleine Betriebe sollen künftig keine Radio- und Fernsehgebühren zahlen müssen. Dem hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat zugestimmt. Bereits früher hatte das Parlament beschlossen, dass in Zukunft jeder Haushalt und jedes größere Unternehmen Gebühren zahlen muss, unabhängig davon, ob Radio, Fernseher oder Computer betrieben werden. China soll dem finanziell angeschlagenen Italien mit Geld helfen. Wie verschiedene Medien berichten, laufen seit Wochen intensive Verhandlungen. Dabei gehe es darum, dass ein großer chinesischer Investmentfonds italienische Staatsanleihen kaufe und darum, dass sich China finanziell an großen italienischen Unternehmen beteilige. In Griechenland führt die Finanzkrise zu Entlassungen in staatlichen Unternehmen, erstmals in der Geschichte des Landes. Betroffen sind laut dem Finanzministerium 150 Firmen, darunter Angestellte des staatlichen Fernsehens, der halbamtlichen Nachrichtenagentur und der öffentlichen Verkehrsbetriebe. Damit könnten nach Medienberichten rund 20.000 Angestellte oder etwa 10% aller öffentlichen Angestellten entlassen werden. Die deutsche Lufthansa darf ihre Piloten nicht mit 60 Jahren zwangsweise in den Ruhestand schicken. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass eine solche Bestimmung in einem Arbeitsvertrag eine Diskriminierung wäre, auch wenn der Beruf eine gute Gesundheit verlange. Nach geltendem Recht können Berufspiloten bis 65 Jahre den Beruf ausüben. Walliser Raclette, Bündnerfleisch oder Gruyère, diese Produktenamen, in denen die geografische Herkunft eines Produktes vorkommt, werden in Zukunft auch in der EU geschützt. Das EU-Parlament hat als letzte Instanz Ja gesagt zu einem entsprechenden Abkommen zwischen der Schweiz und der EU. Neu wird gelten, Produkte, deren Ursprungsbezeichnung in der Schweiz geschützt ist, werden auch in der EU geschützt und umgekehrt. Ein Problem gibt es weiterhin beim Emmentaler. Für die EU bezeichnet Emmentaler nur eine Käsesorte und hat nichts mit dem bernischen Kantonsteil zu tun. Die Luzerner Justiz hat 13 Hooligans zu Geldstrafen, Bußen und Arbeitsleistungen verurteilt. Bis auf einen leben alle Täter im Kanton Luzern. Es ging im Verfahren um Ausschreitungen nach dem Spiel Luzern-Sion vom April. Die Rätische Bahn hat 1,5 Tage nach dem Unterbruch den Zugverkehr zwischen Chur und Ilanz wieder nach Fahrplan aufnehmen können. Am Sonntagabend war ein Zug in der Rheinschlucht in einen Schuttkegel entgleist. 3 Fahrgäste waren leicht verletzt worden. Die wenigen Passagiere mussten zu Fuß zur nächsten Station gehen, geführt vom Lokführer.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zum Benzinpreis in der Schweiz, zu kleineren Hürden für Gaskraftwerke und im Tagesgespräch zur energetischen Zukunft der Schweiz. Außerdem, 2 ganz unterschiedliche Länder hoffen auf Hilfe aus China. Italien, das aus der Schuldenfalle will, aber damit der EU ein Problem einbrocken könnte, und Venezuela, wo sich Präsident Chavez die Wählergunst erkaufen will mit chinesischen Billigautos. Und verkehrte Welt. Sie dürfen nicht Auto fahren, sie dürfen nicht wählen, aber sie dürfen schießen. 10-Jährige, Kindersoldaten, die Reportage aus dem Nordkaukasus.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.300 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 20,35 gehandelt, der Dollar zu 88 Rappen 11. Das Wetter. Im Jura und am Nordrand der Schweiz ist es heute oft bewölkt, in den anderen Regionen bleibt es noch sonnig. Gegen Abend wird es nördlich der Alpen bewölkt. Die Temperatur erreicht im Norden 25, im Süden 27 Grad. Am Mittwoch lockern sich im Norden die Wolken langsam auf. In den Voralpen und im Osten fällt zunächst noch stellenweise Regen bei 21 Grad. Im Süden ist es sonnig bei 27 Grad. Am Donnerstag ist es meist sonnig bei 23 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern, bei der Verzweigung Rotsee in Richtung A14 Gisikon-Rot, Stau wegen einer Baustelle. Im Berner Oberland auf der A8 Spiez Interlaken zwischen der Verzweigung Lattigen und dem Leissigen Tunnel in beiden Richtungen Stau.
Überraschungskuh in der Klimapolitik. Bei der Debatte über das CO2-Gesetz im Nationalrat haben die Mitte-Links-Parteien ihre Anträge für eine happige Abgabe auf Benzin zurückgezogen. Dahinter stecken vor allem taktische Überlegungen. Energieministerin Doris Leuthard kündigte in der Folge an, so müsste man das Heizöl massiv verteuern, wenn man die Reduktionsziele beim CO2 dennoch erreichen wolle. Das sei aber ungerecht, findet die Bundesrätin. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Damit hätte vor ein paar Wochen niemand gerechnet. Da haben Umweltverbände und Linksparteien monatelang betont, ohne eine Lenkungsabgabe auf Benzin und Diesel könne man das anvisierte Klimaziel schlicht vergessen. 20% Reduktion beim schädlichen Treibhausgas CO2 bis in 9 Jahren seien sonst ein Ding der Unmöglichkeit. Und jetzt soll überraschend alles anders sein. Auf eine Benzinabgabe könne man getrost verzichten, verkündete SP-Nationalrat Beat Jans.
Der wichtigste Grund ist, dass wir überzeugt sind, dass sich die Ziele des CO2-Gesetzes auch ohne Treibstoffabgabe erreichen lassen.
Der Rückzieher ist taktisch motiviert, denn Wirtschaftsverbände und TCS haben angekündigt, gegen das CO2-Gesetz das Referendum zu ergreifen. Die Befürworter schärferer Umweltvorschriften wollen mit dem Streichen der Benzinabgabe der Wirtschaftslobby einen wichtigen Trumpf im Abstimmungskampf aus der Hand schlagen. Die grüne Nationalrätin Franziska Teuscher.
Economie Suisse, Gewerbeverband und TCS hätten die CO2-Abgabe auf Treibstoffen sehr gerne im Gesetz drin, weil sie dann bei einem Referendum kräftig darauf herumhacken könnten und allen mit steigenden Benzinpreisen Angst machen könnten. Diesen Steilpass wollen wir Grüne der Wirtschaftsseite nicht zuspielen.
Damit aber sei das Ziel, bis 2020 den CO2-Ausstoß um 20% zu reduzieren, vollends illusorisch geworden, gab FDP-Nationalrat Filippo Leutenecker zurück.
Wer sich in der Energiebranche einigermaßen auskennt, weiß, dass diese Zielsetzung nicht erreichbar ist, nur im Inland.
Und auch Energieministerin Doris Leuthard wunderte sich über die umweltpolitische Pirouette. Im Bereich des Heizöls habe man mit einer Lenkungsabgabe das Reduktionsziel bisher erreichen können. Bei Benzin und Diesel jedoch sei man weit davon entfernt.
Wir haben im Gegensatz zu den Brennstoffen eine Erhöhung der Treibstoffemissionen gegenüber dem Niveau von 1990 von 12,9%. Das ist viel.
Man müsse ehrlich sein, rief Bundesrätin Leuthard in den Saal. Bei den Treibstoffen habe man bisher keine Rezepte gefunden, um den Verbrauch wesentlich zu reduzieren. Ohne Benzinabgabe bleibe dem Bundesrat aber nichts anderes übrig, als die Abgabe auf Heizöl massiv heraufzusetzen.
Weshalb dann nur immer im Brennstoffbereich und im Treibstoffbereich lassen Sie die Situation einigermaßen schlittern? Da ist schon die Politik nicht ganz konsequent.
Stimmt nicht, kontert SP-Nationalrat Beat Jans. Man habe sich aus pragmatischen Gründen dafür entschieden, keine Lenkungsabgabe auf Benzin mehr zu verlangen.
Weil wir glauben, nur so kommt dieses Paket durch, nur so kommt der Klimaschutz in der Schweiz weiter.
Doch die Wirtschaftsseite will das Gesetz auch in der abgespeckten Version mit dem Referendum bekämpfen, betont FDP-Nationalrat Werner Messmer.
Weil der grösste Brocken ist nach wie vor drin. Es geht um die Kompensation von 20% nur im Inland. Das verteuert den Standort Schweiz derart massiv, dass wir uns das in den nächsten Jahren gar nicht leisten können.
Der Streit ums Klima geht schon nächste Woche weiter. Am Donnerstag kommt das Geschäft wieder in den Ständerat.
Philipp Burkhardt. In der gleichen Diskussion hat der Nationalrat auch noch eine andere Kehrtwende gemacht. Und zwar beim Thema Gaskraftwerke. Bis Fukushima war sich eine Mehrheit einig, Gaskraftwerke soll es in der Schweiz möglichst nicht geben, weil sie regelrechte CO2-Schleudern sind. Doch unterdessen möchte der Nationalrat aus der Atomkraft aussteigen und das ändert auch seine Haltung zu Strom aus Gas. Caroline Ahn über den Meinungsumschwung und darüber, wie mögliche Gaskraftwerkbetreiber darauf reagieren.
Fukushima hat die breite Abwehrfront gegen Gaskraftwerke bröckeln lassen. Denn wenn die Schweiz künftig auf Atomstrom verzichten wolle, dann werde sie wahrscheinlich auf Strom aus Gas angewiesen sein, argumentiert SVP-Nationalrat Hans Rutschmann.
Mit der neuen Energiepolitik, wie sie sich heute abzeichnet, ist der Bau von mehreren Gaskombikraftwerken in der Schweiz aber ohnehin unumgänglich geworden, um die Stromversorgung in unserem Land sicherzustellen.
Es brauche deshalb faire Rahmenbedingungen. Faire Rahmenbedingungen, das heisst aus Sicht der künftigen Gaskraftwerkbetreiber, wenn sie schon das CO2, das Gaskraftwerke ausstoßen, an einem anderen Ort einsparen müssen, dann bitte möglichst viel davon im günstigen Ausland. Und heute gab der Nationalrat also nach. Statt wie bisher ein kleiner Teil, soll heute gar die Hälfte im Ausland eingespart werden können. Dieser Entscheid könnte Auswirkungen für die Gaskraftwerke in der Schweiz haben. Beispielsweise hatte die BKW ihr Projekt im bernischen Utzensdorf sistiert, aus Kostengründen. Doch, so BKW-Mediensprecher Antonio Sommavilla.
Wir haben das Projekt vor einiger Zeit sistiert und in die Schublade gelegt. Allerdings ist der Standort gesichert und aufgrund der Ereignisse im Gefolge von Fukushima ist das Projekt sicher wieder in den Vordergrund gerückt.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen einer großzügigeren Regelung würden einfließen in eine Strategieüberprüfung bis Ende Jahr. Noch weiter sind die Arbeiten für ein Gaskraftwerk in Chavalon im Wallis fortgeschritten. Frühestens in einem Jahr rechnen die Verantwortlichen mit einer Baubewilligung. Das CO2 könne man in der Schweiz reduzieren, auch ohne das Entgegenkommen des Nationalrates. Alexis Fries, Generaldirektor der EOS Holding.
Also das, was das Gesetz verlangt, dieses Potenzial haben wir eruiert und das genügt.
Chavalon hat die Stiftung Carmin gegründet, welche die Kompensationsprogramme durchführen könnte. Und diese Stiftung könnte sogar noch für andere Kraftwerke arbeiten.
Diese Möglichkeit besteht, weil das Potenzial, welches wir identifiziert haben, mindestens für 3 Kraftwerke des Typs Chavalons genügt.
Ein weiteres Projekt der Gruppe E in Neuenburg ist in Planung und für Alexis Fries ist klar,
wir möchten nicht nur bauen, sondern wir müssen auch bauen, weil wir natürlich besorgt sind um die Versorgungssicherheit.
Damit zeichnet sich ab. Auch in der Schweiz werden künftig Gaskraftwerke Strom produzieren. Der Nationalrat unterstützt diese Bestrebungen mit dem heutigen Entscheid. Ob der Ständerat folgt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
auch wenn die halbe EU nicht mehr an den Euro glaubt, China tut es. China scheint nämlich bereit, dem verschuldeten Italien aus der Patsche zu helfen und zu investieren. Zuvor hatte Italien die Chinesen gebeten, sie sollen Staatsanleihen im großen Stil kaufen. Urs Bruderer in Brüssel, ist schon klar, wie China Italien unter die Arme greifen soll?
Zuerst einmal ist die Frage, ob es das wirklich wollte, Italien unter die Arme greifen. Das war ein Gerücht, das seit gestern im Umlauf ist, dass China italienische Staatsanleihen kaufen könnte. Und ich denke, dieses Gerücht wurde von Rom wohl auch gezielt befördert, denn Italien hat heute wieder Staatsanleihen auf den Markt gebracht. Und inzwischen wissen wir, dass das zwar gelang, aber eher knapp, und dass Italien auch ziemlich hohe Zinsen bezahlen musste für diese Staatsanleihen. Es ist also schwer zu sagen, ob da wirklich ein China-Effekt mitgespielt hat oder nicht.
Bleiben wir trotzdem einen Moment bei China. Wie beliebt ist denn China ganz grundsätzlich in der EU als Retter?
Also ich glaube, es wäre sehr beliebt, wenn China tatsächlich der Retter wäre, der sagen würde, ja, wir helfen euch bei euren Schuldenproblemen. Denn es gibt kaum andere Helfer derzeit, also würde man sich wohl auch auf China stützen.
Der italienische Finanzminister Tremonti hat früher einmal gesagt, chinesische Investitionen in Europa seien eine umgekehrte Kolonialisierung. Also ist so etwas zu befürchten, dass China Einfluss bekommt auf die EU?
Direkten politischen Einfluss kaum, aber Italien baut ganz offensichtlich seine Handelsposition aus, das sieht man. Und wir wissen, dass Rom und Italien in den letzten Wochen offenbar intensiv verhandelt haben. Worum genau, ist nicht bekannt, aber ich kann mir zwei Dinge vorstellen. Einerseits hat China wohl ein Interesse an einer engeren Beziehung zu Eni, dem großen und weltweit tätigen italienischen Öl- und Gaskonzern. Und andererseits könnte China auch hoffen, dass Italien den Handelskleinkrieg gegen China aufgibt. Denn Italien ist eine der treibenden Kräfte, die die EU dazu anhalten, China mit Dumpingklagen zu bombardieren und so chinesische Waren von Europa fernzuhalten. Vielleicht also versuchte man einen Deal zu machen, wir kaufen eure Schulden auf und ihr lasst unsere Waren rein.
Machen wir den Blick aufs Größere. Welche Strategie verfolgt denn China mit den Investitionen in ganz Europa?
Es verfolgt ganz klar seine Interessen, und das weniger, indem es schuldengeplagte europäische Länder unterstützt, als indem es gezielt investiert. Und das nicht nur in Italien, sondern auch zum Beispiel in Portugal und Griechenland, denen es auch schon sozusagen zu Hilfe geeilt ist. Beide Länder sind Brückenköpfe, beide verfügen über wichtige europäische Häfen. Und es ist kein Zufall, dass China sich an griechischen Häfen beteiligt hat in letzter Zeit. Und dahinter steht wohl die Strategie, einen einfacheren Zugang für seine Waren nach Europa zu finden und vielleicht sogar die Waren dann in Griechenland ein bisschen weiter zu verarbeiten und dann als Made in Greece verkaufen zu können. China verfolgt also sicher kein barmherziges Ziel, sondern seine Interessen.
Soweit die Einschätzung von Urs Bruderer aus Brüssel. Auch der Staatschef eines südamerikanischen Landes erhofft sich indirekt Hilfe aus China. Venezuelas starker Mann Hugo Chavez machte in den letzten Wochen nicht nur wegen seiner Krebserkrankung von sich reden, auch seine Politik, seine Revolution ist in der Krise. Dabei sind in Venezuela im Frühling Wahlen und Chavez möchte wiedergewählt werden. Um möglichst viele Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen, hat er sich darum etwas Besonderes einfallen lassen. Er macht chinesische Kleinwagen für breite Schichten erschwinglich. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Der Kommandante macht mobil, die rollende Revolution läuft an. Ein Modell habe er Arauco getauft, das andere Orinoco, verkündete der Anti-Imperialist im Fernsehen. Gemeint sind zwei chinesische Kleinwagenmodelle, die neu in Venezuela zusammengebaut und verkauft werden. Für jeden Bürger müsse klar sein, zu welch außerordentlichen Leistungen der Sozialismus des 21. Jahrhunderts fähig sei.
Muy bueno, bonito y barato.
Gut, hübsch anzusehen und erst noch preiswert seien die chinesischen Stadtflitzer. Tatsächlich kosten sie nur die Hälfte vergleichbarer Modelle westlicher Marken. Die dünne Mittelschicht im Ölstaat Venezuela wird dies ohne Zweifel zu würdigen wissen und zugreifen. Bei einer Jahresteuerung von 25% sind Investitionen in Sachwerte äußerst lohnenswert. Mit einem Neuwagen lässt sich die Teuerung ausbremsen. Für die jedenfalls, die das Auto ein Jahr später abstoßen. Nach 12 Monaten kostet der Occasionswagen bereits mehr als der neue. Ob der populistische Trick die Wähler auch dazu verleitet, im März 2012 Chávez' neuerliche Präsidentschaftskandidatur zu unterstützen, bleibt trotzdem offen. Zwar versucht sich der seit 1998 regierende ehemalige Berufsoffizier gerade neu zu positionieren, seit ihm in Kuba notfallmäßig eine Krebsgeschwulst herausoperiert werden musste.
Ya no me siento enfermo, sino convaleciente de la enfermedad que tuve. Así me siento.
Nach der Chemotherapie fühle er sich nicht mehr krank, sondern sei einfach rekonvaleszent, betonte Chávez im Fernsehen. Genauso gut hätte er sagen können, ich bin fit für eine weitere Amtszeit. Hugo Chávez weiß, dass er eine Bringschuld hat. Zu vieles ist schiefgelaufen in der Vergangenheit. Beispiel Nahrungsmittel. Der Staat hat sich durch Enteignungen zwar viele Produktionsmittel einverleibt, trotzdem kommt die Produktion nicht in Schwung. Noch nie importierte Venezuela so viele Esswaren wie heute. Aber in den Supermärkten bleiben manche Regale ständig leer. Bei den letzten Parlamentswahlen straften die Wähler Hugo Chávez ab. Die Opposition holte mehr Stimmen als die regierende Sozialistische Einheitspartei. Ein halbes Jahr vor den Präsidentenwahlen sollen die wendigen chinesischen Kleinwagen den Stimmungswandel einleiten. Gut gedacht und realitätsfremd zugleich. Jeder, der sich mit seinem Neuwagen in den Dauerstau von Caracas einzureihen versucht, ist einem Wutanfall bestimmt näher, als Hugo Chávez mit seiner Stimme zu belohnen.
Kinder statt mit dem Bleistift in der Schule, mit der Waffe, in der Hand, im Kampf. Weltweit werden 250.000 Kinder als Soldaten eingesetzt. Von gewaltbereiten Milizen, aber auch von Regierungen, die schon 10- oder 12-Jährige auf militärische Aufgaben vorbereiten. Und immer häufiger werden Kinder auch als Selbstmordattentäter missbraucht. Diese Fakten kennt die UNO und nun verlangt sie, dass die Erwachsenen dahinter bestraft werden. Wer Kinder als Kämpfer rekrutiert, soll als Kriegsverbrecher bestraft werden. Fredrik Steiger.
Verkehrte Welt. In vielen Ländern dürfen Kinder mit einem Gewehr umgehen, schießen und Bomben zünden, lange bevor sie etwa Alkohol kaufen, Auto fahren oder wählen dürfen oder sexuell als volljährig gelten. Obschon einige große Bürgerkriege vor allem in Afrika beigelegt wurden, ist weltweit noch immer 250.000 Kinder als Krieger im Einsatz. Die Lage sei niederschmetternd, sagt die UNO-Sonderbeauftragte für Kindersoldaten, Radhika Kumaraswamy.
The year 2011 continued to be a devastating year for children in situations of...
Manche treibt die Arbeits- und Perspektivlosigkeit dazu, in einer Kalaschnikow das beste Werkzeug zum Geldverdienen zu sehen. Andere tun es auf Druck der Eltern, wieder andere werden zwangsrekrutiert. Viele gelten gar als Freiwillige, obschon erst massive Indoktrination sie zum Kriegshandwerk treibt. In Ländern wie Pakistan, Afghanistan oder Somalia werden zunehmend gar Kleinkinder, 7-8-Jährige, als Selbstmordattentäter eingesetzt. Manche wissen nicht einmal, dass jemand ihnen eine scharfe Bombe unter die Schuluniform oder auf eine Schubkarre gepackt hat.
Another growing concern is the use of children as suicide bombers.
Die UNO möchte, dass unter 18-Jährige weder zwangsweise noch freiwillig zum Töten eingesetzt werden dürfen. Doch viele Staaten, darunter Russland und China und selbst Großbritannien und die USA, wehren sich gegen diese Untergrenze. Immerhin gibt es vereinzelt Fortschritte. So findet zurzeit vor dem UNO-Strafgerichtshof ein erster Prozess statt, bei dem die Anklage auf Rekrutierung von Kindersoldaten lautet. Und nach zähen Verhandlungen hat die UNO erreicht, dass einige Regierungen und Milizen im Südsudan, in Kolumbien, in Burma oder Sri Lanka Kindersoldaten ins Zivilleben entließen.
Fredrik Steiger. Keine Perspektiven, keine Arbeit, auch das treibt also Kinder in die Armee, auch in Russland. In über 100 Kadettenschulen werden Buben ab 10 für den späteren Dienst am Vaterland gedrillt. Immerhin, da gehen sie gleichzeitig in die Schule. Unser Korrespondent Peter Giesling traf kürzlich in einer Kadettenschule in der Kaukasusrepublik Inguschetien solche Kinder, die schon früh erwachsen werden müssen.
Die Kadettenschule befindet sich auf einer kleinen Anhöhe in einer Waldlichtung, etwa 30 Kilometer von der ingusischen Hauptstadt Magas entfernt. Die 350 Kadetten im Alter zwischen 10 und 18 Jahren werden hier von der 5. Schulgrundstufe an in Russisch, Mathematik oder Geografie unterrichtet und parallel dazu in militärischer Atmosphäre auf die Bedürfnisse der Armee vorbereitet. Hier nach dem Mittagessen marschieren die Kadetten im Gleichschritt wieder zurück über den Kasernenhof zum Klassenzimmer. Und wenn dann dort ein Offizier und Lehrer das Schulzimmer betritt, schnellen die Kleinen in ihren Kampfanzügen von ihren Stühlchen empor. Seid gegrüßt, Genossen Kadetten, halt's ihnen dann entgegen. Rund um die Uhr, als auch während der Unterrichtsstunden, werden stets ein paar Kadetten zum symbolischen Wachestehen abdelegiert. Sie stehen dann etwa zu dritt in einem engen Korridor, ohne Waffe, aber in steifer Haltung, um sich schon im zarten Jugendalter daran zu gewöhnen, während längerer Zeit regungslos stramm zu stehen und zu schweigen. Wir motivieren eben die Kinder, ihr Vaterland zu verteidigen. Unsere Schule genießt auch ein hohes Prestige in der Region, erklärt Oberst Khanbulat Ikashev, der militärische Leiter der Kadetten in Ingushetien. Verteilt über ganz Russland gibt es über 100 solcher Kadettenschulen. Besucht werden sie insbesondere von Waisenknaben gefallener Militärs. Es gäbe aber auch Offizierseltern, die den Wunsch hätten, ihrem Zögling möglichst schon frühzeitig eine Militär- oder Geheimdienstkarriere zu sichern. Zudem im Kaukasus kommen dem Militär- und Kriegshandwerk eben seit jeher eine besonders hohe Bedeutung zu. Aber auch die hohe Arbeits- und Jugendarbeitslosigkeit in der Region dürfte für einige Eltern ein wichtiger Motivationsgrund sein, ihren Knaben am Tor einer solchen Kadettenschule abzugeben. Ganz einfach, so Oberst Ikashev, sei es für die Kleinen nicht, sich in jungen Jahren so radikal vom Elternhaus zu trennen. Wenn die Kleinen ihre Aufnahmeprüfung ablegen, sind sie oft noch euphorisch, aber später tun sie sich oft mit unserem Alltag schwer. Manchmal seien deshalb auch kaserneninterne Psychologen gefragt. Die gestrenge Kadettenlehrerin Raisavya Zubava sieht das alles aber eher nüchtern. Auch ein kleiner Knabe muss doch seinen Mann stellen. Die Klassen- und Aufenthaltszimmer in der Kinderkaserne sind äußerst nüchtern eingerichtet. Nichts Persönliches weist auf die Individuen hin, die hier unentwegten Disziplin gefordert werden. Während der Besichtigung dort waren beispielsweise kein einziges Spielzeug, keine Farbzeichnung zu sehen. Ob es denn letztlich nicht verfehlt sei, diesen Knaben quasi die Kindheit zu stehlen? Nun ja, meint Lehrerin Vesubova, in gewissem Sinne schon, aber... Es ist eben notwendig. Die Kleinen tragen auch Uniformen und marschieren im Takt. Das ist nicht nur nützlich, sondern zudem auch sehr schön. Schauen Sie. Der Kadette Ramsan Schachow ist 13 Jahre alt. Er habe sich, versucht er mit leiser Stimme glaubhaft zu machen, mittlerweile daran gewöhnt, nur selten seine Eltern im nahegelegenen Dorf treffen zu können. Wir leben jetzt eben hier in der Kaserne, die ist jetzt unser Zuhause und die Offiziere sind ja auch eine Art Eltern für uns. Und als die Truppe dann mit den Militärmützen auf den Kinderköpfen martialisch im Gleichschritt davonmarschiert, mag man sich nicht daran erinnern, während der anderthalbstündigen Besuchszeit in der Kinderkaserne auch nur ein einziges fröhliches Lachen zu Gesicht bekommen zu haben.
Peter Giesling aus einer Kadettenschule in Ingushetien, das war unser Schwerpunkt zu Kindersoldaten. Bald eins, das Tagesgespräch zur energetischen und klimatischen Zukunft der Schweiz mit zwei jungen Nationalräten von rechts und links gibt es hier auf DRS1 und DRS4 News gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
Der Nationalrat will keine CO2-Abgabe auf Benzin und Diesel. Zudem will er die Regeln für Gaskraftwerke lockern. Einig sind sich National- und Ständerat, dass mehr Geld für energiefreundliche Bauten eingesetzt werden kann. Der Ständerat will die Gestaltung der Hochschulpolitik bei den Kantonen belassen, aus föderalistischen Gründen. Der Nationalrat wollte zahlreiche Kompetenzen dem Bund übertragen. Zudem entschied der Ständerat, dass weiterhin die Kantone für die Zulassungsbeschränkungen zum Medizinstudium zuständig sind. China soll Italien finanziell unterstützen, mit Hilfe von Staatsanleihen oder Beteiligungen an italienischen Unternehmen. Laut Medienberichten laufen seit Wochen intensive Verhandlungen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.